Wusch, Neues.
Okay, ihr habt keine Ahnung, was passiert ist, aber ich glaube, eine TARDIS ist gerade in eurer Nähe gelandet, rein teleportiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie eine TARDIS ankommt, aber das können wir ja den Doktor fragen.
Welchen Doktor?
Ja, richtig. Hervorragend.
Zu viele.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Und ihr habt es bestimmt jetzt schon begriffen, es geht um Universes Beyond Doctor Who.
Also heute sind wir der Humander Kompass.
Exakt.
Und es sind auch vier neue Humander-Decks rausgekommen, die wir heute besprechen.
Oh yeah.
Aber ich bin ein bisschen tardy zu der Party.
So, nachdem jetzt also vermutlich die Hälfte der Leute ausgeschalten haben, Jochen, was machen wir heute?
Also, wir haben es ein bisschen anders uns überlegt, als wir uns sonst Precons angucken. Es gibt vier Stück, hat Fritz ja schon gesagt. Da sind so unfassbar viele Karten drin. Also, es sind 200.
Es ist insane.
Es sind richtig viele Karten
drin. Also, ich habe es wirklich, ich habe so die Spoilerliste runtergescrollt. Und es hat einfach nicht aufgehört. Also, es hat einfach nicht aufgehört. Und es waren auch alles Rares. Also, und alles Legenden. Und also, wenn ich auf dieser, also ich gucke oft auf Mythic Spoiler nach und meistens ordne die Karten immer so an, wenn das so ein normales Set ist, bist du relativ schnell dann irgendwie bei den Commons und bei den Uncommons und so. Und da war einfach so, ich habe gescrollt und es ist einfach, es hat nicht aufgehört. Es sind so viele Karten.
Ja. Also es handelt sich auch ähnlich wie beim Warhammer, wie bei den Warhammer Decks letztes Jahr, mehr um ein tatsächliches Set als um nur Precons. Aber letztes Jahr waren ja die Warhammer Precons sind extrem gut angekommen. Ich kann natürlich damit mehr anfangen als mit Doctor Who. Aber ich bin die letzten Male habe ich sehr negativ geklungen. Aber ich bin tatsächlich den Doctor Who nicht so verfeindet wie den Herr der Ringe Set. Das hat einerseits damit zu tun, weil es sind Decks. Decks sind wenn ich die Karten möchte, dann kaufe ich mir das Deck. Das ist ein riesiger Vorteil, finde ich schon mal. Und es gibt weniger Doctor Who-Fans, was auch ein Vorteil ist.
Ja, zumindest glaube ich, ist die Schnittmenge von Doctor Who-Fans und Magic-Spielern nicht so groß wie bei Warhammer und Magic. Was ja wahrscheinlich ein Grund ist, warum sie das aufziehen. Also es hat zum einen, ist es wahrscheinlich dieser Grund, dass sie einfach neue Leute holen wollen. Und Doctor Who wird auch 60. Dieses Jahr. Also nur kurz zur Einschätzung, bevor ich euch genau sage, was wir machen. Doctor Who, britische Kultserie seit 1963, lief erst eine ganz lange Zeit, dann mit Unterbrechungen, dann hat sie 2005 wieder angefangen und jetzt läuft sie halt wieder durch. Der Held ist der Doktor. Genau, welcher Doktor? Richtig. Der Doktor ist ein Time Lord, das heißt, es ist ein bisschen wie bei Star Wars, ist ein sehr menschenähnliches Alien, das durch die Zeit reisen kann und durch verschiedene Dimensionen mit seiner Police-Callbox der TARDIS, die innen viel größer ist als außen. Und so durch die Jahre gibt es immer verschiedene Doktoren, denn wenn ein Doktor stirbt oder getötet wird, dann regeneriert er sich und kriegt einen neuen Körper und ein bisschen eine andere Persönlichkeit. Deswegen sehen die Doktoren, wir kommen vielleicht drauf, also wir haben mindestens zwei ja drin in unserer Folge heute, sehen die anders aus und haben andere Quirks und so. Also, das erklärt schon mal das. Und die haben immer menschliche Begleiter. Ich glaube, es sind immer Menschen. Es könnte auch mal sein, dass ein Alien dabei ist. Weiß ich jetzt gerade nicht. Die haben auf jeden Fall immer Begleiter. Es geht im Großen und Ganzen eben um dieses Gespann aus einem super exzentrischen, super übermächtigen, quasi gottähnlichen Alien, zumindest für Menschen, und einem Menschen, der das Ganze so ein bisschen erdet. Und die erleben tolle Abenteuer durchs komplette Universum. Und das ist so abgefreakt und irre. Also, ich glaube, Dr. Who hat alles gemacht seit 1963. Also wirklich alles. Da gibt es auch die wirrsten und irrsten Aliens und Verbündeten und Gegner. Was so ein bisschen sich in den Sets auch widerschlägt, was immer wieder kommt, sind die Daleks. Die kennt, glaube ich, auch jeder, der mal in England war. Das sind wie so Pfefferstreuer.
Exterminate.
Genau, das sind quasi Space-Nazis in Pfefferstreuerform.
Ja.
Die möchten alles auslöschen, was kein Dalek ist. Und der Doktor muss sie halt davon abhalten, oft genug. Ja, und auch sonst, es gibt halt noch die anderen Time Lords und etliche richtig coole Designs von Monstern. die es auch alle in diesen Sets gibt. Und weil wir das heute gar nicht schaffen würden, alles unterzubringen, machen wir heute erstmal ein kleines Spiel oder Exil zu den Precons. Das heißt, wir haben uns zu jedem der vier Decks Karten ausgesucht, die wir spielen wollen oder ins Exil schicken wollen. Wie immer bei Spiel oder Exil kann man das aus den verschiedensten Gründen tun. Ihr werdet es später feststellen. Das kann sein, weil man eine Szene in der Folge, in der Serie nicht mag oder weil man das Artwork cool findet oder weil man eine Mechanik gut findet oder weil man eine Mechanik nicht gut findet oder weil man einfach bemerkt hat, dass irgendwo ein Komma an der falschen Stelle steht und deswegen sofort graue Haare bekommt, wenn man die Karte nur anschaut. Es ist alles möglich.
Und
was ich ja, was ich ja super finde an Doctor Who, bevor wir jetzt ins Spiel oder Exil eintauchen, weil ich freue mich da sehr, sehr drauf, ist, ich erstmal ist absolut Kult. Ich habe noch nie irgendwas von Doctor Who gesehen, aber ich viel von den Karten, die ich jetzt gesehen habe, kannte ich irgendwie oder haben wir was gesagt. Und nachdem ich ja jetzt beim Bayerischen Rundfunk schille, also beim öffentlich-rechtlichen Betrieb, finde ich es auch geil, dass die BBC, die ja sozusagen der britische Bayerische Rundfunk ist, wenn man so will, quasi so ein Kultprodukt hat. Ich freue mich jetzt, dass irgendwann Universes Beyond Meister Eder und Pumuckl vielleicht kommen wird, was ja sozusagen der bayerische Doctor Who ist. Und wenn das dann passiert, dann bin ich zufrieden.
Moment. Aber wenn du in der Analogie von Doctor Who, müsste Pumuckl Doctor Who sein und Meister Eder ist sein menschlicher Companion.
Korrekt.
Das ist richtig, oder?
100%. Ja, gut. Ja.
Finde ich geil, also kann ich mir auch gut vorstellen.
Auf jeden Fall ein schönes Naya-Deck. Außerdem habe ich auch noch ein bisschen eine Sache, weil während ich in Bayreuth studiert habe, war meine Stammkneipe die Phonebox. Gibt's leider nicht mehr, aber die hat
woanders hin sich teleportiert durch
die Zeit. Ja, die hat sich jetzt woanders hin teleportiert. Ja. War natürlich alles nach dem TARDIS eingerichtet und war eine sehr, sehr schöne Kneipe damals, aber musste leider schließen. So viele Leute haben damals ihre ganzen Filmprojekte in der Phonebox gemacht von meinem Studiengang, weil die waren einfach cool damit, ihre Location für Studentenfilme zu vermieten, die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, das ist so ein Ding. Warhammer ist natürlich unter Gamern einfach, glaube ich, bekannter, aber ich glaube, Doctor Who hat es geschafft. Gut, es läuft auch schon ewig. Dass das auch für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normale Leute einfach so ein popkulturelles Ding ist. Und genau wie Fritz gesagt hat, ich glaube, fast jeder kennt irgendwas von Doctor Who. Und selbst wenn man es nicht zuordnen kann, dass es von Doctor Who ist, wird man irgendwas davon schon mal gesehen haben. Spätestens, wenn man dann mal in England war, weil die wissen, wie geil die Welt das findet und wie gut man damit Geld machen kann. Genau, das war so das Ding. Wir werden zu den Sets in einer anderen Folge noch mal genauer was sagen. Heute gibt's nur einen kurzen Abriss. Name, Farben und was das Deck so grob macht. Denn das kann man schnell rausfinden. Das zeigt sich relativ gut. Auch an den Commandern, auch wenn es ungefähr 60 Millionen Legendaries darin gibt. Aber da kriegt ihr einen kleinen Überblick.
Ah, herrlich. Wir starten direkt in medias res, wie wir so oft sagen, beim Spiel oder Exil, was ja heute gar nicht stimmt, weil wir haben jetzt ein bisschen eine kleine Präambel gehabt.
Wir haben 8 Minuten geredet.
Wir starten jetzt aber einfach mal mit dem allerersten Deck. Jochen hat die Ehre, das vorzustellen. Wir werden alle einmal jedes Deck ganz, ganz, ganz kurz einführen, aber nicht sonderlich tief, weil wir eben dann in Zukunft noch in einer eigenen Folge nochmal ausführlich über die Decks reden werden. Aber das allererste Deck hat Bandfarben, Jochen. Und was geht bei diesem Deck?
Also es heißt Blast from the Past und da muss ich sagen, das ist was, da muss, also wenn man da alles erkennen will, sollte man die alten Doctor Who Serien geguckt haben, die Staffeln. Das ist wirklich, also sehr viel Past. Oh ja. Und es geht im ganzen Deck, drum, dass man Legendaries spielt, denn es ist so ein Historic und andere Historic Spells. Also Artefakte und Sagas zum Beispiel. Denn darum dreht sich alles. Es ist also so ein Historic Matters Deck. Und der Commander, beziehungsweise die zwei Commander, denn es gibt immer einen Doktor und nicht immer, aber bei drei davon gibt es einen Doktor und einen Companion, habe ich ja vorher erklärt, ist der vierte Doktor. Du darfst die oberste Karte deiner Bibliothek jederzeit anschauen und dann hat er noch Would You Like A? Und dann darfst du jeden Zug ein historisches Land oder ein, also spielen oder einen historischen Zauberspruch von oben von der Bibliothek casten. Und wenn du das machst, darfst du einen Food-Token erzeugen. Das liegt daran, dass der gern so Törtchen isst.
Also, would you like a Jelly Baby, hießen die, oder?
Ja, ich glaube schon. Und sein Begleiter. Denn wenn man einen Doktor als Commander hat, kann man auch einen menschlichen Begleiter, also einen Doctor's Companion mitnehmen. Ist Sarah Jane Smith, 2-1, weiß. Im Gegensatz zum Doktor, der eben Simic-farben ist. Und die sagt, whenever you cast a historic spell, dann darfst du investigaten. Also für jeden historic spell kriegst du einen Clue und das geht aber nur einmal pro Zug. Ja, und die ist eben ein Companion. Also das ganze Ding befeuert sich selber schon mal. Dieses Duo erzeugt schon mal genügend historic spells, dass man einen Anfang machen kann. Und das ist so dieses, wenn man da einsteigt, okay, das ist alles voll mit Legendaries. Alles.
Ja.
Also es ist komplett irre. Das sind 25 Kreaturen drin. Ist da überhaupt eine drin, die nicht Legendary ist?
Nein, ja, oder?
Doch, die Displaced Dinosaurs.
Ah,
das ist die einzige Kreatur, die nicht Legendary ist. Aber dazu kann Fritz euch mehr sagen.
Ja, wir können ja mal direkt einsteigen. Wollen wir einfach gleich mal, wir haben jetzt die Commander schon genannt, aber ich glaube, die haben wir die als Spiel- oder Exilkarten auch? Oder gehen wir zu den Spiel- oder Exilkarten direkt über?
Wir gehen direkt zu den Spiel- oder Exilkarten.
Genau, gehen wir direkt zu den Spiel- oder
Exilkarten. Ach komm, dann, was soll der Geist? Dann fangen wir doch an mit den Displaced Dinosaurs, nachdem wir das jetzt schon irgendwie die in die Runde geworfen haben. Ist ein schöner, grüner Fetti, und zwar ein Dinosaurier, wie der Name unschwer erkennen lässt. 7-7, 5 farblose Mana, 2 grüne zum Casten. Kreatur, Dinosaurier, und jedes Mal, wenn ein Historic Permanent, eine historische bleibende Karte unter deiner Kontrolle ins Spielfeld kommt, dann wird die bis zu einem 7-7 Dinosaurier, zusätzlich zu ihren anderen Typen. Und zur Erinnerung, Artefakte, legendäre Zaubersprüche und Sagas sind Historic. Das heißt, wenn du also, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendeinen Zauber spielst, mir fällt jetzt keiner ein, aber nennen wir ihn mal Brass's Bounty zum Beispiel, der dir einen Haufen Treasure-Tokens macht, nämlich so viele, wie du Länder hast, also sagen wir mal 10 Treasure-Tokens, dann kriegst du 10 7-7 Dinosaurier, die du auch natürlich noch opfern kannst für Mana, weil sie sind immer noch Treasures, aber vor allem hast du 10 7-7 Dinosaurier. Ich bin ein simpler Mensch, für mich sind Dinosaurier gut, große Dinosaurier sind noch besser und sehr, sehr viele große Dinosaurier sind am allerbesten. Dementsprechend kriegt dieser Karte von mir ein Spiel, auch weil sie die Ehre hat, in dem Deck die einzige nicht-legendäre Karte zu sein.
Allgemein finde ich die auch sehr cool, weil das Wording von den Displaced Dinosaurs, weil es ist sogar eine Ankommen aus irgendeinem Grund, ist extrem interessant. Es geht nur um eine Historic Permanent, ne? Das Spiel betritt. Das heißt, wenn du Artefakt Creature Tokens machst, sind es 7-7 Tokens. Wenn du irgendwelche legendären Kreaturen spielst, werden die zu 7-7 gebufft. Deine Ramp Pieces, deine Rocks sind alles dann 7-7er. Du kannst legendäre Länder spielen als 7-7 Kreaturen.
John Hammond würde vor Freude weinen. Alles ist ein Dinosaurier.
Alles ist ein Dinosaurier mit dem. Und deswegen kriegen sie auch ein Spiel von mir, weil ich will dumme Dinge tun. Ich will einen Land vor Turn spielen und dann einen 7-7er haben.
Freddy, zum ersten Mal sind wir wirklich exakt einer Meinung bei Spiel oder Exil, weil du hast gerade exakt meine Meinung vertreten und ich kann das nur gutheißen.
Ich hatte, als ich die angeguckt habe, dachte ich mir erst, okay, das ist so ein klassisches, das ist vollkommen over the top. Da könnte man ein Exil dafür geben, aber es sind Dinosaurier. Sie kosten 7, haben 7-7, sie machen 7-7er. Und sie haben uns, ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber das Meme beschert, irgendwo habe ich das gesehen mit Thank God we finally broke Dockside Extortionist. denn jetzt ist er endlich ist er auch gut.
Ah, oh, endlich.
Der Dockside Extortionist. Ich finde die einfach cool, die werden dir sofort weggeschossen werden, denn niemand wird es dulden, dass die leben.
Lustigerweise, glaube ich, nerft das Dockside Extortionist, weil du dann die nicht direkt für Mana cracken kannst.
Kein Ist haben. Du musst es dem schenken, der den Dockside Extortionist spielt. Stimmt, das ist eigentlich witzig.
Da können sie keine Infinite Loops mehr machen.
Anti-Dockside Extortionist Tech, endlich.
Ja.
Endlich. kleiner Fun-Fact zu der Karte noch, wenn du dir genau 7 Treasure Tokens machst, die dann alle zu 7-7 Sauriern werden, dann werden sie alle zu feinem Sand. Ha!
Bedumm. Ich verstehe es nicht.
Ich dachte, dann kriegst
du
irgendwas.
Ja, was ist 7x7,
dann kommt automatisch die
7x7 ist feiner Sand.
49?
Nein, feiner Sand.
Das ist eine Fangfrage. Lass dich darauf nicht ein, Freddy.
Okay. Worauf ich mich aber einlasse, ist jemand vielleicht, in den es gut ist, die zu spielen. Vielleicht auch nicht. Aber, ja, vielleicht schon. Restin, Menoptra, Leader, X und zwei Grün und ein Weiß, so jetzt habe ich es. Für ein Legendary Creature Alien Scout. Für eine 0-0 Flying, die das Spielfeld betritt mit X+1/+1 Countern. Und wenn sie das Spielfeld betritt, dann machst du X11 grüne und weiße Alien Insect Creature Tokens mit Flying. Und immer wenn du angreifst da, mit ein oder mehr Insekten, dann legst du eine 1-1 Marke auf jedes von diesen Insekten. Relativ generischer Commander. An sich ist fine, hat ein bisschen mit diesem X-Scaling zu tun. Der Hauptgrund, weswegen ich die Karte aber mag und weswegen ich ihr ein Spiel gebe, ist, weil ich mir angeschaut habe, wie diese Menoptra ursprünglich ausgeschaut haben, was ich jetzt halt hier im Chat gepostet habe. Und dieses Bild alleine ist es mir wert, zu wissen, was passiert ist. Ich habe es im Recording Studio im Chat gepostet, könnt ihr es anschauen.
Oh ja, das ist das, was ich meinte. Ich glaube, fast jeder hatte irgendwann schon mal im Internet das Bild von dem Menoptra gefunden, ja, aber wusste nicht direkt, was los ist.
Es ist so abgespaced.
Okay, es ist einfach, selbst der Hummelmann aus den Simpsons hat ein besseres Kostüm.
Ja. Okay, Moment, ich muss jetzt, ach so, jetzt sehe ich sie erst. Okay. Ah ja, okay, gut. Freddy, ich kann direkt anschließen. Gibst du ihr ein Spiel oder ein Exil?
Ich gebe ihr ein Spiel, weil das neue Artwork gibt's einerseits, es macht diese Fantasie von dem, was sie sich damals vorgestellt haben, wahrscheinlich gerecht. Aber das Wichtigste ist, dass ich jetzt dieses Bild gefunden habe.
Und also ich darf alle, alleine kurz spielen. Alle, die uns nur hören, ein weiterer Grund, kurz auf youtube.com/der-commander-kompass vorbeizugucken, weil da in dem Video ihr dieses Bild sehen wird. Es sieht wirklich ganz grauenhaft aus. Also es ist ein, ich meine, keine Ahnung, was ist das?
Schmetterlinge sind es. 50er Jahren
vermutlich gedreht worden. Ja. Einfach so ein
60ern, also ab 63.
Ich meine, ich würde ja sagen, an sich ein relativ cooles Kostüm von irgendeinem Insekt, von einem Mensch in so einem Insektenkostüm mit so Flügeln und so und ein bisschen wie so eine Biene. Ich persönlich würde das ja feiern als Halloween-Kostüm, aber es sieht sicherlich nicht so episch aus wie die Artwork jetzt von Restin, wie sie jetzt aussieht. Und da muss ich sagen, lustigerweise wollte ich tatsächlich ihr auch ein Spiel geben, wegen der Artwork, bevor ich wusste, was du sagen würdest, Freddy, weil ich doch immer noch ein bisschen Bauchweh hab, so cool ich diese Karten finde, diese Designs in den Doctor Who-Sets, mit manchen der Artworks, die einfach für mich nicht so gut reinpassen in meine Decks, die ich sonst so habe, also die mich so ein bisschen rauswerfen aus diesem Fantasy-Vibe. Bei manchen von denen ist es einfach noch der Fall, die dann wirklich so ganz moderne Outfits und sowas tragen. Und die hier könnte genauso gut auf Lorwyn sein oder sonst wo als Fairy oder was auch immer. Und dann ist sie halt ein Alien-Insect-Scout, was voll in Ordnung geht. Also einfach vom Flavor her passt die sehr gut zum restlichen Multiversum und deswegen Spiel. Auch wenn ich sie jetzt als Karte selber, als Design nicht blöd finde und auch nicht uninteressant, aber sie erfindet jetzt das Rad nicht neu.
Nö, es ist generisch heißt, meinte ich ja nicht im negativen Sinne. Aber vor allem, es macht sau coole Tokens, muss man sagen.
Also, es ist einfach heute, glaube ich. Ich gebe dir auch ein Spiel, weil die tatsächlich ist es eine Karte, die man sehr gut spielen kann, einfach. Die hat, die wird stark aufschlagen, die hat einen starken Effekt. Auch da gilt, die wird dir wahrscheinlich weggeschossen werden, weil je nachdem, wie viele kleine Flieger du erschaffen hast, es ist schon sehr bedrohlich. Sie sieht cool aus und mit dem Hintergrundwissen von diesem fürchterlichen Hummelmann-Kostüm, Hummelfrau, weiß ich nicht, Hummelpersonen-Kostüm.
Schmetterling. Schmetterling sind die
tatsächlich. Ja, aber ich finde, das sieht aus wie eine
Hummel. Natürlich sieht es aus wie eine
Hummel. Es tut mir echt leid.
Sag mal, aber nicht trotzdem so fies. Spiel. Ich finde, das sieht voll in Ordnung aus für die
60er. ich glaube, Dr. Who hat am Anfang schon drauf auch gesetzt, dass die Leute gesagt haben, hast du letztens dieses Schmetterlingsvieh gesehen? Ist das deren Ernst? Und dann hat man sich's noch mehr angeguckt.
Ja.
Naja, trotzdem. Auch Spiel von mir. Coole Karte.
Ja. So, du hast zwei Karten für uns, Jochen.
Ich habe zwei Karten. Ich mach mal mit, jetzt waren wir so einträchtig, ich mach mal ein Exil. Und zwar, wo ist er denn? Sergeant John Benton. Ein 2-4 Human Soldier in Celestia-Farben, für also 1 und grün-weiß, hat Trample Haste.
Den wollte ich genau, Entschuldigung, ich muss kurz was einwerfen, Jochen, weil ich gerade den gesucht habe, als ich ein Beispiel bringen wollte für eine Karte, die eine Artwork hat, die ich einfach nicht in meinen Decks spielen will. Und ich habe ihn gerade nicht mehr gefunden, aber jetzt hast du ihn erzählt. Also, egal, weiter. Spoiler-Alert, ich weiß noch nicht, was ich ihm gebe. Vielleicht wird er auch ein Spiel.
Sergeant John Benton hat Trample und Haste mit seinen 2-4, hat Share Intelligence. Immer wenn Sergeant John Benton einem Spieler Schaden zufügt, dann ziehen du und der Spieler genauso viele Karten, wie Schaden zugefügt wurde. Der kriegt jetzt von mir ein Exil, der ist mir einfach zu group-huggy. Ich finde das Design, das ist so ein klassisches Design, das liest sich, finde ich, cool. Ich glaube, das ist im Spiel nicht cool, zum einen. Und zum anderen, es ist der generischste Soldat. Warum hat der einen Namen? Das ist der generischste Soldat aller Zeiten. Ja, Dr. Who-Fans werden mir jetzt sagen, aber es ist Sergeant John Benton. Moment, wie kannst du das sagen? Der ist übertrieben wichtig und der hat einen geilen Hubschrauber dabei. Damit kann ich leider nichts anfangen. Und das, obwohl ich Group-Hug mag, bin ich mit bewusst, dass Group-Hug seltsame Dinge tut. Und die sind oft nicht so richtig geil fürs Spiel. Man kann ihn sicher auch politisch einsetzen, wenn man sagt, hier, lass den mal durch, dann ziehen wir schon Karten und sowas. Ich finde ihn trotzdem nicht cool genug, um ihm ein Spiel zu geben. Und er ist mir einfach aufgefallen. Und wenn er mir auffällt und da nicht cool genug ist, kriegt er halt ein Exil. Tut mir leid, Sergeant John Benton, da hättest du jemand anders anfunken müssen.
Ja, dann schließe ich mich jetzt einfach kurz an, weil ich, bevor ich überhaupt gelesen habe, was er macht, hat mich das Bild schon einfach aufgeregt. So, also ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Wir sind so, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass der Commander Kompass eine Folge über irgendwas macht, über irgendeine IP, wo wirklich keiner von uns dreien extrem gut sich auskennt. Also er ist okay, es ist halt einfach, er sieht aus wie G.I. Joe und ich weiß halt A, nicht, ob ich das in meinen Decks haben muss, B, nichts an diesem Bild sagt mir Group-Hug, der Typ sieht aus, als ob er einfach Leute die ganze Zeit fertig machen will. Und dann ist es natürlich am Ende so, es ist halt so dieses so, ah, lässt du mich durch, ja, gerne. Und dann greifst du irgendwie die ganze Zeit immer nur dieselbe Person an und auf einmal haben sich sozusagen so seltsame Allianzen am Tisch gebildet. Das passiert irgendwie ganz oft, finde ich, bei diesen Karten. Und dann wird es manchmal weird, wenn du so targeted, das ist ja nicht mal Group-Hug, sondern es ist quasi so, du und ein anderer Spieler, ihr macht gemeinsame Sache gegen die anderen am Tisch so ein bisschen. Naja, egal. Kleines Exil von mir. Auch kein
endlich
besonders passioniert.
Es ging schon zu friedlich los mit Doctor Who, weil ich gebe nämlich Sergeant John Benton tatsächlich ein Spiel, weil seine Fähigkeit heißt Share Intelligence, aber mit wem teilt man's? Mit einem Gegner. Auf dem Artwork sieht der mir wie ein kompletter Lauch aus, der 90% der Probleme eigentlich verursacht, weil er dieser komische Army-Man-Stereotyp ist, der dann, ja, aber wir müssen das so machen, wir müssen sofort zurückschlagen, am besten mit militärer Macht, und der dann immer die Pfeife ist, was ich einerseits ganz lustig finde, und andererseits wird der auch das Gleiche im Spiel ein bisschen auslösen, weil man wird sich damit wahrscheinlich verbünden, dann so, oh ja, ich helfe dir, und es wird natürlich irgendwann nach hinten losgehen. Oder man macht direkt ein Deck, das damit halt rechnet, so, oh nein, komm, wir sind beste Freunde. Übrigens, ich kopiere jetzt jede Kreatur auf dem Board. Habe ich dich gerade extrem gebufft und habe auf einmal 5000 Klone von deinem Zeug? Ich hätte es nicht gedacht. Oi, 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 oi. Doing. So weit habe ich natürlich nicht gedacht. Also ich denke
jetzt mit Soundeffekten.
Ich denke, der ist halt ein kompletter Lauch, und ich gebe ihm ein Spiel, weil es kommt rüber in der Karte. Und ich denke, der wird ein paar echt interessante Game States verursachen. Hm. Wahrscheinlich in den 99. Ich würde ihn nicht als Commander spielen.
Null. Ja, ich glaube, tatsächlich als Commander kann er auch ganz lustig sein, weil er vielleicht Surprise Commander Damage Kills macht. Wenn du mit Leuten sagst, lass ihn auch durch und sie lassen ihn durch und auf einmal buffst du ihn mit irgendeinem Instant Speed Spell und es ist gar kein Group Hack und dann
darf er noch
10 Karten ziehen, aber ist halt tot. Kann schon auch lustig sein.
Vielleicht. Oder er ist 7 Power, weil du Displaced Dinosaurs hast und so. Ich kann jetzt 7 Schaden nehmen. Oder 7 jetzt Karten
ziehen. Jetzt hat Freddy das gemacht, was er vorher bei dir mit den Displaced Dinosaurs gemacht hat. Weil ich dachte auch so, das ist so ein Ding, das geht garantiert nach hinten los. Das geht immer nach hinten los. Auf die eine oder andere Weise ist es vielleicht lustig, aber es wird auf jeden Fall nach hinten losgehen. Was auch immer mit dieser Karte passiert. Egal für wen, immer ist jemand, der gelackmeierte, aber
ich unterstütze einen Chaos-Deck, das nicht rot ist, weil dieses Deck wird Chaos verursachen.
Ich glaube, wir müssen so ein bisschen, um nicht allzu sehr ins Chaos zu kommen, anziehen von der Zeit her.
Ja.
Ja, ich mache ein schnelles, ich gebe euch ein schnelles Spiel. Und zwar für ein Legendary Enchantment, Gallifrey's Dance oder Gallifrey. 4 und weiß und blau. Und das sagt, wenn Gallifrey's Dance aufs Schlachtfeld kommt, dann darfst du alle Doktorkarten aus deinem Friedhof deine Hand nehmen und zu Beginn deines Upkeeps darfst du eine Doktor-Kreaturenkarte von deiner Hand aufs Schlachtfeld legen und dann, wenn du 13 oder mehr Doktoren hast, dann gewinnst du das Spiel. Also zum einen mag ich ungewöhnliche Wincons, 13 Doktoren, also es gibt eine Folge, wo sie quasi in der Zeit zurückreisen und im großen Time War dann wieder auf Gallifrey sind, das ist der Heimatplanet aller Time Lords, und dem War-Doktor helfen, dass er nicht komplett unmenschliche Dinge tun muss. Ich bin immer sehr, also es kriegt jetzt ein komplett emotionales Spiel von mir, ich bin sehr traurig darüber, dass Gallifrey immer entweder weggesperrt ist in so einer Pocket Dimension oder zerstört, weil ich finde die Daleks cool und ich finde die Time Lords cool. Und der Doktor ist immer so die Art von Held, die mich ein bisschen aufregt, der dann sagt, ja, aber wenn die Time Lords alle Daleks töten, das ist ja auch nicht richtig. Ich denke mir immer, blas die scheiß Daleks doch einfach aus dem All. Wo ist denn das Kackproblem, Mann? Aber stattdessen ist es immer, das ist halt so dieser super humane, freundliche Held. Das macht ihn ja auch aus. Aber das ist das Batman-Problem, das ich damit habe. Und Gallifrey hat ein fantastisches Soundtrack-Stück. Das könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid. Deswegen Spiel.
Ja, dann hake ich hier mal kurz ein, weil ich tatsächlich aus demselben Grund wie du das gegensätzliche Urteil abgebe. Ich bin nämlich kein extremer Fan von alternativen Wincons, wenn sie sind, sammle einfach 1000 Millionen Karten an deinem Board an, die irgendein seltsames Feature miteinander teilen. Also ich finde so, Maze's End fand ich nie so extrem cool oder lustig. Also ich meine, no hate gegen Leute mit Maze's End Decks. Einige meiner besten Freunde haben Maze's End Decks. Aber das ist dann irgendwie am Ende für mich nie so super interessantes Gameplay, wenn du einfach so ein Uhrmacher-Deck hast, das versucht so irgendwie seine ganzen Doktorkarten ans Feld zu legen. Und ich bin auch kein so gigantischer Fan von so Karten, die halt dann irgendwie auch sozusagen nur einen einzigen Nischennutzen haben, nämlich diese eine Strategie zu machen in genau dem Deck. Und wenn du das halt nicht machst, dann ist die Karte irgendwie vollkommen irrelevant. Und in dem Deck ist sie dann vermutlich aber relativ stark. Deswegen Exil von mir, aber kein Exil, wo ich jetzt es jemand anderem absprechen würde, diese Karte cool zu finden.
Naja, ich gebe es auch ein Exil und ähnlichen Grund wie Fritz, aber bei mir ging es eher darum, weil es kümmert sich um Doktorkarten und es ist jetzt das Problem, weil Companions gehen nur mit der Doktor, also du kannst es nicht mit irgendwelchen Changelingen kopieren. Gallifrey's Dance funktioniert aber mit Changelingen, weil sie kümmern sich nur um den Kreaturentyp Doktor. Das heißt, wenn du Mirror Entity draußen hast und 13 Kreaturen, Mirror Entity ist ja eh eine weiße Karte, kannst du für ein Mana all deine Kreaturen zu Doktoren machen und das Spiel ist vorbei. Und wahrscheinlich denke ich eher, dieser wahrscheinliche Backup-Plan in diesen Doktor-Decks wird wahrscheinlich der Normalfall sein. Wenn du mit der Karte gewinnst.
Das ist gut möglich. Spielerisch habe ich auch gar kein Interesse an der Karte, aber es ist Gallifrey. Und Gallifrey's Dance.
Ah, sehr gut. Aber ich glaube, damit können wir jetzt zum nächsten Deck weitergehen. Und das nächste genau. Deck ist Masters of Evil. Es ist ein grixesfarbenes Deck. Und alle Stereotype über böse Overlords, die euch vor fiese Choices stellen. Spider-Man, rettest du dein Girlfriend oder rettest du die ganzen Einwohner von dieser Stadt? Und so weiter. Man kennt das alles. Es ist sozusagen ein Ehrenplatz in unserer Popkultur. All das findet ihr in diesem Deck. Es gibt sogar eine Mechanik, die sich drum dreht, nämlich Villainous Choice. Man gibt dem Gegner immer die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen zwei Sachen, die beide irgendwie kacke sind. Und das passt sehr zu Grixis. Und es ist ein Deck, das ich persönlich ganz interessant und ganz sympathisch finde, weil es genau das war, was mein allererstes Grixis-Deck hatte als Theme vor 1000 Millionen Jahren. Ist ja auch was, wo schon ganz viele Nicol Bolas-themed Karten in der Geschichte von Magic erschienen sind, die genau diese Sachen gemacht haben. Und ich hatte dann später auch mal ein Deck, was quasi Grixis plus Weiß war, also diese Viererfarbenkombination ohne Grün, was dann eben auch genau das hatte. Und ich finde, es sind ziemlich viele coole, lustige Designs drin in dem Deck. Es ist das Dalek-Deck. Der Commander, ich würde ihn jetzt nicht ausführlich vorlesen, weil wir den dann einfach nochmal besprechen in der Folge, die um das Deck geht, ist aber der Dalek-Commander. Also wir sind quasi jetzt bei den Leuten, die Jochen einfach wegpusten und aus dem Universum
aber ich finde sie auch cool.
will, bei den bösen Cyber- Pfeffer und Salz streuern. Und genau, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal direkt an, Freddy, mit einer Karte von dir aus dem Deck.
Jawohl. Ich würde als erstes mit einer komischen Karte anfangen, und zwar mit Hunted by the Family. Eine Karte, die normalerweise sehr in meinen Wheelhouse ist. 7 Mana, 5 und 2 blau für eine Sorcery. Man wählt bis zu 4 Kreaturen, die man nicht kontrolliert, und für jede von diesen trifft der Gegner eine Villainous Choice. Entweder die Kreatur wird permanent zu einer 1-1 Human und verliert alle Fähigkeiten, oder du machst eine Token-Kopie davon. Wahrscheinlich 90% der Fälle irgendwas, was ein Klon ist. Du wirst halt Commander anwählen hauptsächlich. So, möchtest du, dass dein Commander permanent eine 1-1 ist, oder gibst du mir eine Kopie davon, oder halt irgendwelche Riesenkreaturen mit tollen ETBs, beziehungsweise mit tollen statischen Effekten. Der Grund, weswegen ich dieser Karte in Exil gebe, weil eigentlich müsste das ja mein Ding sein. Ich liebe große Zauber, vor allem Instant Sorceries. Ich habe ein ganzes Deck, das teilweise 8 Mana, das in einer Runde 40 Mana über 5 Karten casten kann und dabei nichts macht. toll. Aber was ich an der nicht mag, ist, dass diese Villainous Choice wahrscheinlich immer sehr. Ich denke, die wird keine Choice sein, 90% der Zeit. Weil entweder die Leute einigen sich quasi so gegenseitig die Deals zu machen, okay, komm, lass unsere zwei Commander zu einem 1-1 machen, wir crashen nächste Runde einfach rein. Oder man gibt dir die Kreatur. Ich denke einfach, so wie das Magic Design ist es eigentlich keine Wahl. Und das ist mein großes Problem auch mit vielen von diesen Browbeat-ähnlichen Effekten. Aber
du hast gerade literally gesagt, dass es eine Wahl ist. Du hast gesagt, in 90% der Fälle ist es keine Choice, weil die Gegner entscheiden sich entweder für die eine Variante oder sie entscheiden sich halt für die andere Variante.
Das stimmt.
Naja, beziehungsweise welche Wahl richtig ist, ist meistens offensichtlich. Und das Problem ist, wenn diese nicht getroffen wird, dann entsteht Streit. Und das ist mein Problem bei diesen Browbeat-ähnlichen Effekten. Und meistens ist es kein schöner Streit von, ha, ich hab das gemacht, sondern du Vollidiot, wieso hast du das gemacht? Streit danach, mehr Drama. Und ich denke, diese Karte kann halt tatsächlich nerviges, interpersönliches Drama in Magic-Spiel bringen. Und deswegen solltet ihr sie nicht spielen. Weil das ist dieses Problem von, wieso hast du nicht? Weil dann streiten sich die Leute halt gegenseitig wirklich und sorry,
Dave. Also man könnte ja auch andersrum argumentieren, dass vielleicht die Leute auch versuchen könnten, nicht in kindische Streits auszubrechen, wenn jemand Karten spielt.
Was? Nein!
Nur so mal so als Denkanstoß. Ich würde dir nicht zustimmen. Ich glaube, ich habe nämlich auch gerade drüber nachgedacht und ich dachte so, in 90% der Fälle ist es einfach ein Removal und die Leute machen ihre Kreatur zu der 1-1 ohne Fähigkeiten und das war's. Aber ich bin mir gar nicht so sicher und ich glaube, es gibt dann eben doch immer mal wieder Leute, die sagen, ich will halt meinen Centerpiece quasi jetzt gerade nicht verlieren und mein Gott, dann nimm dir halt die Copy. Und ehrlich gesagt, ich mag so Karten, die die Wahl für sozusagen, die den Raum öffnen für Debatte und für Kooperation, aber eben auch für sozusagen irgendwie misslungene Kooperation. Das finde ich durchaus einen legitimen Teil von Magic, solange halt alle am Tisch dann auch, also dass jetzt niemand einen Table Flip macht oder irgendwie, weißt du, sich gegenseitig an die Gurgel geht. Und deswegen ein Spiel von mir.
Ich, also zur Mechanik habt ihr alles ausreichend gesagt. Ich finde die interessant. Ich gebe dir auch ein Spiel, schon allein aus dem Grund, weil das, glaube ich, und wenn es passiert, Freddy, so wie du es gesagt hast, dann kann man wenigstens daraus die Demut lernen, dass man selber nicht in der anderen Person drinsteckt, sich garantiert auch schon mal blöd entschieden hat, zumindest für eine andere Person. Und auf der anderen Seite geht es auch nie darum, dass man irgendwem anders hilft, seinen Plan zu erfüllen. Insofern kann man, glaube ich, man wird über die Zeit, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ganz entspannt damit umgehen können. Es kann einem dann auch wurscht sein, ob sich jemand aufregt. Außer man hat es gezielt gemacht, um jemanden zu ärgern. Dann okay, das ist aber auch nicht sehr nett. Ich finde die Mechanik halt cool. Und für eine 7-Mana-Karte, finde ich, darf schon mal ein bisschen ballern. Ist wie bei den Dinosauriern. Und yo, nehmt es einfach nicht zu ernst. Dann hat sich halt jemand so entschieden, dass es euch nicht gepasst hat. Aber ihr habt garantiert auch schon Dinge removed von Leuten, denen das nicht gepasst hat.
Also, ich muss aber hier dazu sagen, ich bin grundsätzlich auch kein Fan von Browbeat-ähnlichen Effekten. Oder Council's Dilemma, Council's Choice mag ich nicht, dieses ganze Vote-Zeug. Und das erinnert mich schon sehr daran. Ich mag auch ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch das Deck, was ich mir am allerwenigsten holen würde, weil ich die Grundmechanik nicht mag.
Ja, ich würde jetzt einfach mal reingehen mit der nächsten Karte, weil ich bei dem Deck ja zwei Karten dabei habe, dass ich nicht wieder am Ende beide gleichzeitig sagen muss. Und es ist The Master Multiplied. Eine 4-3-Kreatur in Rakdos-Farben, 4 Mana, ein schwarzes und ein rotes, kostet ja zum Casten. Hat Myriad, also immer wenn er angreift, kriegst du 2 Tokens von ihm. Tokenkopien, die auch angreifen. Und er ist aber eine Legende. Und jetzt denkt man sich so, Moment mal, eine Legende mit Myriad, was ist denn da los? Die sterben ja sofort, weil das sind ja auch Legenden. Aber er sagt, the legend rule doesn't apply to creature tokens you control. Also Kreaturenspielsteine von dir fallen nicht unter die Legendenregel. Das bedeutet, du kannst auch legendäre Sachen mit Myriad haben, die dann kommen und du nicht nur die ETBs bekommst, sondern die bleiben dann da. Und er sagt, Triggered Abilities von dir können nicht dazu führen, dass du Kreaturen opfern musst oder ins Exil schicken musst. Das bedeutet, die Myriad-Tokens, die du bekommst, bleiben am Ende des Zuges da. Normalerweise würden die wieder weggehen. Und auch sowas wie irgendwie macht Exhume? Nee, Exhume macht keine Tokens, aber was war das, was aus dem Friedhof exiliert wird und dann dir Tokens macht?
Bitte? Hier Encore?
Encore, genau. Encore-Tokens würden dir zum Beispiel auch bleiben. Alle möglichen Sachen würden dir bleiben. Und ich finde das einen spannenden, interessanten Design-Space. Es ist deswegen auch nochmal extra spannend, weil er in den Rakdos-Farben ist, wo du nicht automatisch unfassbar viel hast, was du mit ihm machen kannst. Also klar, es gibt in Rot ganz, ganz viel, was dir Tokens bis zum Ende des Zugs macht. Das alles bleibt. Trotzdem ist es jetzt nicht so eine Farbenkombination, wo du auf die ganze Welt Zugriff hast. Und ich finde es ein spannendes Deck und kann mir den gut als Commander vorstellen und kann mir das auch ganz lustig vorstellen und deswegen spielen.
Ich glaube, ich gebe mir Exil. Ich glaube, ich möchte nicht gegen den spielen. Ich glaube, das wird fürchterlich. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß, wenn man den spielt. Nicht so viel, wenn man den nicht spielt. Ich finde den Master auch gleichzeitig nicht so arg cool. Ich, Ich finde es aber interessant, dass du eine Ausnahme gemacht hast von deiner Regel, dass du Karten hast, auf denen steht, dass die Legend Rule nicht applied.
Stimmt, gut, dass du sagst. Das wollte ich nämlich dazu sagen, eigentlich explizit, dass das die erste Karte ist, wo das draufsteht, wo ich damit leben kann.
Also das kann ich natürlich wertschätzen, aber ich würde ja trotzdem ein Exil geben. Ich glaube, das ist ganz schön viel, was dann auf dem Tisch rumschallert, wo man sich drauf konzentrieren muss. Und ich bin ehrlich, ich würde die Hälfte davon dann einfach ab einem gewissen Punkt würde ich abschalten, alles vergessen und mich einfach in mein Schicksal fügen. Das ist aber auch nicht das schönste Erlebnis, deswegen Exil.
Ja, ich gebe auch ein Exil und das liegt daran, weil ich hauptsächlich denke, der ist so eine Art Feast and Famine Commander. Also nicht Sword of Feast and Famine, sondern im normalen Sinne. Entweder man wird komplett abgehen damit, man spielt ihn, lasst eine Runde überleben oder reanimiert, der geht im Friedhof und dann in deiner Runde reanimiert man ihn mit Haste und man greift mit alle an. Und dann spielt man einen extra Combat Spell. Und dann eine Final Fortune und dann ist es vorbei. Und man haut zwei Leute aus dem Spiel. Die eine Person, die man nicht töten konnte, hat einen Boardwipe und auf einmal macht dein Commander nichts mehr, weil er keine Myriad-Tokens mehr machen kann, wenn du ihn das nächste Mal spielst. Und du eigentlich bloß das Spiel im 1v1 ausgrindest und hoffst, noch irgendwie über die Ziellinie zu kommen, was du wahrscheinlich nicht tust. Ich denke, der könnte interessant sein, aber ich denke, wie man dieses Deck um ihn baut in der Command-Zone, weil vielleicht ist er cool in den 99 in ein Deck, das halt aggressiv ist und mit den Myriad Tokens was machen kann. Ich würde ihn aber nicht, ich mag ihn aber als Commander nicht, weil ich denke, da ist er zu stark in einer Richtung oder die andere. Und deswegen gebe ich dann dafür ein Exil.
Jochen.
Also, ich muss jetzt bei meiner nächsten Karte, muss ich dich kurz korrigieren, Fritz, da du gesagt hast, dass hier der Dalek Commander ist der gute Davros. Davros ist natürlich der Schöpfer der Dalek, aber nicht der Anführer der Dalek, zumindest nicht von allen, weil er ist ja selber kein Dalek und wenn die Dalek eine Sache nicht mögen, dann sind das unreine Fleischsäcke. das heißt, die sind im Grunde Nazis, die sich selber verprügeln wollen. Denn Spoiler, Daleks sind auch innen drin Fleischsäcke. aber die haben, ich glaube sogar, er kommt in der Staffel mit Christopher Eccleston, meine persönliche Lieblingsstaffel, vor. Der Dalek Emperor. Das ist ein Dalek Tribal Commander. Und, wo habe ich ihn hingelegt? Da. 6-6 kostet 5 rot-schwarz. Er hat Affinity for Daleks.
Obviously.
Andere Daleks. Ja, das stimmt, er mag Daleks sehr gerne. Andere Daleks, die du kontrollierst, haben Eile. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug gibt's eben so eine Villainous Choice. Entweder opfert der Spieler eine Kreatur, also jeder Spieler eine Kreatur, die er kontrolliert. Oder du erschaffst einen 3-3 schwarzen Dalek Token mit Menace. Ich finde beide Sachen, also ich hasse es natürlich dagegen zu spielen, aber wie gesagt, ich habe so eine Hassliebe zu Daleks. Ich finde, das sind beides relevante Dinge, weil eine Kreatur verlieren ist scheiße und eine Kreatur mit Menace ist auch nicht so gut, wenn der Gegner sie hat. Dadurch, dass er Affinity for Daleks hat, es gibt nicht unendlich viele, aber man durch die Tokens, die man erzeugt, geht's dann auch wieder in Ordnung, finde ich, dass er so viel kostet. Er hat selber 6-6, das heißt, er kann auch ordentlich reinbumsen, wenn er will. Ja, ich finde, das ist eine ganz gute, akkurate Darstellung von einer Zerstörungsmaschine, die andere Zerstörungsmaschinen ins Leben ruft, um dann alles zu zerstören und ein bisschen irre ist. Und deswegen finde ich die cool und gebe dir ein Spiel.
Also, ich glaube, das ist eine Karte, die kann ich mir vorstellen für eingefleischte Doctor Who-Fans eine sehr coole Karte ist, weil ich glaube, die Daleks insgesamt sind einfach sehr beliebt und haben Kultstatus auch, wie so viel an dieser Serie. Ich frage mich, wie viele Daleks es gibt.
4.
Es gibt 4 Daleks. Das heißt, du wirst sozusagen ihn fast nie mit Affinity casten, wenn du ihn zum ersten 4. Mal castest, sondern bist so ein bisschen darauf angewiesen, dass diese Tokens, dass du möglichst viele von denen ansammelst oder du machst irgendwas mit Kreaturen-Typ Manipulationsgedöns, was ja, glaube ich, aber gar nicht so leicht ist in den Farben.
Kurzer Einschub, die, aber dafür können zwei von den drei anderen Daleks tatsächlich andere Daleks erschaffen. Also Daleks sind quasi wie so Matruschkas,
sure,
aus den anderen Daleks rausblubbeln.
Wenn du von den 100 Karten in den Decks nur vier Daleks, genau, sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit überschaubar, dass du sehr viele Daleks an Bord hast, bevor du das erste Mal den Dalek Emperor spielst. Aber das ist auch okay, weil wenn du ihn dann mal spielst und wenn er das dann macht, dann ist er bestimmt auch lustig. Und ich würde halt insgesamt ihm wahrscheinlich trotzdem ein Exil geben, aber ich gebe ihm ein Spiel, und zwar repräsentativ für Villainous Choice. Nicht, weil ich jetzt sage, das ist die lustigste und beste Mechanik aller Zeiten, aber weil, als ich die erste Karte mit Villainous Choice drauf gesehen habe, ich mir dachte so, ah, das ist ja schon wieder nur so eine Flavor-Scheiße, die die da machen. Und irgendwas als Villainous Choice in der Text, im Text nennen, was du mechanisch auch anders hättest formulieren können. Aber es gibt ja durchaus Karten in dem Deck, die mit Villainous Choice interagieren. Also die dann sagen immer, wenn der Gegner eine Villainous Choice machen muss, muss er zwei machen und so. Und das finde ich dann doch wieder ganz cool. Und deswegen kriegt der Dalek Emperor dafür noch ein kleines Spiel von mir als sozusagen Proxy für diese Mechanik.
Ich tue mich mit denen ein bisschen schwer, weil allein zwei der Dalek-Karten sind kriegst es. Also der Hauptcommander von den Set, Davros und Kult of Skaro.
Aber Davros ist kein Dalek. Davros ist nur ein
Alien. Ja, er ist kein Scientist. Dalek, aber er macht Daleks und der Kult von Skaro, der irgendwie auch süßer ist. Ich weiß.
Denken wie ein Dalek.
Ja, okay, ich denke als Dalek und das ist für mich ineffizient und er wird exterminated.
Sehr gut. So.
Spiel oder Exterminate.
Schön, dass du doch noch reingekommen bist in das Mindset eines Daleks.
Ja. Aber wir haben schon über beliebte Kreaturen geredet. Und wenn es nicht die Daleks sind, dann sind es die Weeping Angels wahrscheinlich als Karten. Und Fritz, ich glaube, wir haben nämlich beide einen Counterpart, weil du hast eine, ich habe eine.
Ja, lustigerweise habt ihr beide eine Karte mit Weeping Angels genommen, mit Blink und Don't Blink.
Ach so, jetzt kommt die, aber du hast jetzt, vielleicht habe ich nicht gehört, hast du dem Dalek Emperor jetzt ein Exil gegeben, Freddy?
Ja.
Ja, okay,
gut. Ich hab ihn ein Exterminate gegeben.
Ach, ein Exterminate.
Exterminate.
Okay. Dann, Exterminate. Genau,
du hast gerade schon gesagt, Freddy, wir kommen zur letzten Karte von mir, zu diesem Deck. Es ist nämlich eine Karte namens Blink. Es ist eine Saga in Dimir-Farben, 2 und blau und schwarz, mit insgesamt 4 Kapiteln. Die ersten beiden Kapitel sagen, wähle eine Kreatur, ihr Besitzer mischt sie in seine Bibliothek und investigatet danach, also kriegt einen Clue-Token. Clue-Tokens kannst du für 2 Mana opfern, um eine Karte zu ziehen, oder war das das? Ja, es gibt so viele Tokens mittlerweile, dass ich nicht immer alles auswendig mehr weiß. Und das ist das erste und das dritte Kapitel und das zweite und das vierte Kapitel, also man macht es immer abwechselnd zueinander, ist, bringe einen 2/2 schwarzen Alien Angel Artifact Creature Token ins Spiel mit Erstschlag, Wachsamkeit und immer wenn ein Gegner eine Kreaturenzauber castet, dann wird dieses bleibende Karte bis zum Ende des Zuges nicht zu einer Kreatur, also ist keine Kreatur bis zum Ende des Zuges. So, diese Karte kriegt von mir ein Exil, weil an sich ist es cool, was das macht und du kriegst auch guten Value, finde ich, für 4 Mana, 2 Removals, 2 Tokens, die decent sind, so. Aber die Karte heißt Blink und wenn ich irgendwo Blink lese, dann will ich, dass da was geblinkt wird. Das heißt, dass da was aus dem Spiel entfernt wird und zurückkommt und ich einen neuen ETB bekomme. So, das ist eine der Mechaniken von Magic, die man kennt unter dem Namen, unter so einem Namen halt, so Blink. So, das ist einfach so, jeder weiß, was damit gemeint ist. Es ist, was geht, was kommt zurück, du kriegst einen ETB-Effekt. Und dann macht das Enchantment es nicht. Nichts wird geblinkt. Es ist so, okay, ja, mein Gott, dann wird das Ding bis zum Ende des Zuges nicht zu einer Kreatur und das ist eine Art von Blink, also irgendwie fadet das aus und fadet dann zurück und so und dann kann man so argumentieren. Aber dann triggert es immer nur, wenn jemand einen Kreaturenzauberspruch spielt, was halt vollkommen nutzlos ist. So, also es ist nichts, was irgendwie Instants und Sorceries evaden kann oder sonst irgendwas und diese Tokens dann besser machen würde, sondern, keine Ahnung, sie können einfach nicht blocken, wenn jemand Haste hat. Oder ich weiß nicht genau, was der Point von dieser Mechanik sein soll, aber auf jeden Fall Exil, weil sie drucken eine Karte namens Blink und dann blinkt sie nicht. Missed Opportunity.
Naja, die Idee ist ja quasi, du schaust hin und eine Sache passiert, also investigate, weil dann irgendwas hat sich geändert und dann schaust du zurück und es kommt ein Engel.
Freddy, es ist so. Mir vollkommen egal, was die Idee ist. Die Idee ist, dass eine Karte, die Blink heißt, auch blinken muss. Das ist meine Idee und die ist nicht eingecashed.
Well,
und
deswegen, actually in Magic heißt's Flicker.
Das ist nicht korrekt. Es ist nicht korrekt. Das ist beides einfach. Also das ist einfach ein Synonym füreinander.
Wir werden nun, ja. Da noch drauf kommen bei einer anderen Karte.
Ich gebe dir auch ein Exil, tatsächlich. Ich widerspreche dir gar nicht. Ich gebe sie aber ein Exil, weil ich hasse dieses Saga-Templating von 1-3-2-4. So habe ich nicht zählen gelernt. Auch wenn die Idee cute ist, denke ich, dass diese cute Idee den Design und den Spiel mehr im Weg steht, vor allem wenn du dann hoch, runter gehst. Es ist was Kleines, was mich einfach sehr stört. Und ich nicht flavorful finde, sondern eher distracting, weil das ist so auf die Nase binden. Kennst du? Wenn du herschaust, passiert das eine. Und wenn du wegschaust, passiert das andere. Ah, ich bin so klug. Nein, bist du nicht, Gavin Verhey. Du bist nicht so klug.
Okay. Oh, okay, Scheiß feiert.
Ich finde Gavin Verhey cool.
Ich auch.
Anyways, es ging ja nicht darum, ob er cool ist, sondern nur, wie klug er ist. Ja, also wir kommen ja nachher noch zu einer anderen Karte mit Blink im Namen, aber ich war bei der hin und her gerissen, weil ich finde das eine coole Repräsentation von den Weeping Angels auf der einen Seite, weil das ist halt dieses, du musst sie quasi die ganze Zeit anschauen, sonst kommen die immer näher und dann packen sie dich und du bist weg.
Übrigens, just for the record, ich mag auch Gavin Verhey. Also.
Ich glaube, das ist so eine Dimir-Karte, die ich finde die im Gegensatz zu Freddy, finde ich die on flavor. Ich finde das cool, ich finde das schön, was sie darstellt in diesem Doctor Who-Universum. Ich finde die eins und also das mit dem Zählen ist wirklich blöd, also auch wie man das dann hinlegt und so. Ja, gut, das kann man schon machen mit einem Würfel, aber ich finde das, was die spielerisch macht, ganz schön. Und selbst wenn es nichts bringt, hat man immer noch ein 2-2. Engel mit Vigilance, was eigentlich Freddy sofort auf den Plan rufen müsste.
Er hat aber kein Flying, weil Weeping Angel nicht fliegen.
Ja, weil es eine Statue ist.
Ja.
Das wäre ein bisschen, obwohl es ist Doctor Who, es wäre nicht seltsam. Ich gebe der aus Flavor-Gründen jetzt ein Spiel, weil ich trotz all meiner Bedenken finde ich es insgesamt lustiger, wenn man was umsetzt, wo man sagen kann, weil die sind ja, das sind halt Doctor Who-Decks, wo man sagen kann, cool, ich entdecke hier was wieder aus der Serie. Und es hat auch zwei von diesen Dingern, also mindestens zwei von diesen Saga-Kapiteln sind halt gut. Und das ist für 4 Mana, finde ich, absolut okay.
Tipptopp, ich würde sagen, damit sind wir bei diesem Deck durch.
Ah, nee, weil du hast 2 Karten gepickt, ich habe auch 2 Karten für das Deck gepickt, tatsächlich.
Ah.
Weil, deswegen war ich die ganze Zeit, ich habe eben Showloads, nämlich meine wichtigste Karte eigentlich aus diesem ganzen Deck, eine der wenigen, die ich ein Spiel gebe, gepickt, und zwar mit Don't Blink. 1 und ein Blau für eine Instant mit Cycling 2, also man kann sie discarden für 2 Mana und eine Karte ziehen. Und wichtiger ist, bis zum Ende der Runde, wenn ein oder mehr Kreaturen das Spielfeld betreten würden, aus dem Exil oder nachdem sie aus dem Exil gecastet worden sind, werden sie stattdessen in die Bibliothek zurückgemischt. Es ist also ein richtig schönes Anti-Blink, Anti-Flicker-Tool, weil alles, was flickert, geht stattdessen, nein, kommt kein ETB, direkt ab ins Deck. Ich mag Containment Priest, aber Containment Priest hat oft das Problem, man lockt sich natürlich auch selbst aus, oder weil es eine Kreatur ist, kann sie auf dem Stack sehr leicht getötet werden. Nicht so wie eine resolvte Instant. Und es ist einer der wenigen Archetypen, gegen die ich wirklich nicht gern spiele.
Die kriegt schon Zuckungen bei dem Gedanken an Blink-Decks.
Ich mag Blink-Decks überhaupt nicht.
Ich hack mal ein, hier an dieser Stelle, weil ich liebe Blink-Decks. Und ich liebe Don't Blink. Also diese Karte macht genau das, was ich gerade kritisiert habe, richtig. Sie heißt Don't Blink und sie sagt den Gegnern, don't fucking blink. Weil wenn ihr blinkt, dann wird es ins Exil geschickt. Und es ist perfekt. Es hat was zu tun mit dieser Mechanik und mit diesem Archetyp. Und sie ist unzweifelbar eine wirklich, wirklich, wirklich coole Karte. Sie ist ein bisschen nischig, aber ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Blink-Effekte in Magic, und in Commander, dass du die guten Gewissens in dem Deck spielen kannst. Und wenn du merkst, du sitzt am Tisch nur mit Decks, die überhaupt nichts mit Blink am Hut haben, kannst du immer noch cyclen und mein Gott, dann ist jetzt nicht viel verloren. Dementsprechend absolutes Spiel von mir, sehr, sehr schöne Karte.
Exakt. Ich brauche 3 von denen.
Ich gebe dir auch einfach ganz kurz ein Spiel. Es ist halt Don't Blink und es macht genau, was es sagt. Es hat auch die Weeping Angels drauf. Es hat den gleichen, dass man das in die Bibliothek zurückmischt. Es hat den gleichen Effekt wie auf dem Blink. Das heißt, es ist sogar noch in sich konsistent in diesem Doctor Who-Set. Macht das halt das Gleiche und das ist cool. Und ja, also das kostet 2 Mana, das Ding ist ein Instant und man kann es für 2 cyclen. Also man kann damit wirklich sehr wenig falsch machen, aber im entscheidenden Moment sehr viel richtig machen. Also Spiel.
Sweet. So. Paradox Power, Freddy.
Wenn wir schon dabei sind, aber jetzt über weitere Karten zu lesen. Viele Leute sind ja ein bisschen, nachdem er, so viel ich es weiß, nach dem 12. Doktor ein bisschen abgefallen. Aber ich fand es eigentlich ganz cool, einen weiblichen Doktor zu haben. Und darum handelt sich auch ein bisschen so das nächste Deck in Temur-Farben, Paradox Power, denn der Hauptcommander ist der 13th Doctor. 2/2 und immer wenn du einen Spell von irgendwo anders außer deiner Hand castest, legst du eine 1/1-Marke auf eine Kreatur. Und während deines Endsteps darfst du jede Kreatur mit einem Counter enttappen. Als Companion hat sie Jasmin Khan, die du tappen kannst und die oberste Karte von deiner Bibliothek ins Exil zu schicken. Und bis zu deinem nächsten Endstep darfst du sie spielen. Was übrigens, wenn es eine Kreatur ist, mit Don't Blink wieder ins Deck gemischt wird. Also ein bisschen auch eine Hate-Karte gegen die. Als Deck an sich handelt, wie man sich denken kann, einerseits ums Tappen, mehr ums Endtappen als es Tappen eigentlich, 1/1-Marken und vor allem sehr viel Draw-Power und Dinge von außerhalb des Decks spielen. Oder oben von des Decks, Hauptsache nicht aus der Hand. Was eben auch cool zu einem Deck passt, das ich mal erwähnt habe, als ich einen Handless Control Deck gebaut habe, ein Monoblaues, was eigentlich Hellbent sein wollte. Und ich denke, ich könnte mir das vorstellen, auch mit diesen Commandern wieder zu bauen und dann solche Dinge wie Null Brooch zu spielen. Was 4 Mana für ein Artefakt ist. 2 Mana, man discardet seine Hand und dann darf man den Spell countern. Und weil es Tap-Synergien hat, denke ich, freue ich mich da schon mal darauf, Dinge damit zu tun. Aber ich glaube, wer sich auch freut, ist der Jochen.
Ja, ich mache es ganz schnell. Ich nehme als Spiel den Dan Lewis. Dan Lewis ist eine Kreatur, 2/2 rot für 2 Mana. Und der sagt, dass all deine Non-Creature, Non-Equipment-Artefakte, die du kontrollierst, sind Equipments mit Equip 1 und die Kreatur kriegt +1/+0 und der ist ein Doctor's Companion. Das ist im Grunde die etwas billigere Version von Bludgeon Brawl. Man kann es natürlich auch leichter removen dadurch, aber man kann ihn auch leichter wieder zurückholen, falls man es will. Und er hat den Vorteil, im Gegensatz zu Bludgeon Brawl, was ja bei einem Token das Ding kaputt machen, also würde nichts bringen, der bringt dir immer was. Der bringt dir zwar weniger, also der hat eine sehr viel niedrigere Decke, aber der hat dafür, also Decke und Boden sind bei dem einfach komplett gleich. Du kriegst halt immer +1/+0, das ist ein sehr zuverlässiger Effekt. Und in einem Deck, das Tokens produziert, und das machen inzwischen fast alle Decks, weil es gibt einfach so viele Dinge, mit denen man Artefakte zusammenbasteln kann. Und dann hast du halt einfach viel gutes Equipment. Du kannst das nutzen für einen Equipment-Commander, du kannst es aber auch so mal nutzen, um eine Kreatur reinschleichen zu lassen. Das kostet ja auch nur 1, ist super billig. Ich finde das witzig. Ich möchte, dass Leute von Dan Lewis verschiedenen Schraubenziehern, Werkzeugkästen, Telefonmasten oder was auch sonst noch es gibt auf der Welt kaputt gemacht werden. Und deswegen spiele
ich. Ich habe eine Frage. Haut er in der Artwork Leuten mit einer Bratpfanne eins runter? Oder was hat
er? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist eine Bratpfanne.
Falls das eine Bratpfanne ist in der Artwork, dann kriegt er allein schon deswegen
ein Spiel von mir. Das ist eine Bratpfanne, ja.
Das ist ja mal richtig nice. Ich finde den Namen Dan Lewis, da geht es mir jetzt wieder so wie dir mit diesem anderen Typen so, who the fuck knows,
Ich weiß es auch nicht,
Lewis ist. Ich fand ihn nur cool. Ich habe keine Ahnung von ihm. deswegen keine Ahnung. Aber Bludgeon Brawl in der Command Zone kann, glaube ich, interessante und lustige Decks ermöglichen. Ich bin gespannt, was Leute damit machen. Und er hat eine Bratpfanne, also auch ein relativ simples Spiel von mir.
Ja, ich mache auch nicht lang drum. Ich bin ein großer Liebhaber von Bludgeon Brawl allgemein. Und meinetwegen, er haut noch in die Commands und er ist 2 Mana. Er hat außerdem mehr Optionen, weil ich meine, wortwörtlich kann er mit jedem von den Doktorkarten paaren und davon gibt's 15 insgesamt.
Ja.
Also es gibt noch den War Doctor und Fugitive und dann halt 1 bis 13. Da hast du auch sehr viele Farbkombinationen. Das Einzige, was ich schade finde, es gibt keinen schwarzen Doktor. Also ja,
das liegt daran, dass es der Doktor ist.
Ich weiß, aber
endlich habe ich auch mal was, was nicht verdorben werden kann.
So. Ich dachte gerade so, du bist vollkommen jenseits von Gut und Böse, aber dann habe ich realisiert, dass du über die Magic-Farbe redest.
Ja, und über die Farbkombination, ja, Prinz, what the fuck?
denn, Spoiler, das kann ich sagen, es gibt einen schwarzen Doktor. Diesen November kommt nämlich der beste Freund von Otis aus Sex Education, wird der neue Doktor.
Es ist einer in diesem Set, The Fugitive.
Ja, genau, also ich meinte jetzt den, die habe ich
aber
vergessen, weil The Fugitive Doctor nicht gezählt wird, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ist wurscht, aber es gibt auf jeden Fall schwarze Doktoren, nur keine schwarzen Doktoren.
Wir alle mögen Dan Lewis, habe ich das richtig verstanden? Also auch ein Spiel von Freddy, oder? Okay, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter im Text und ich reiße mal ganz kurz das Ruder an mich und möchte über Nanogene Conversion reden. Das ist, jetzt muss ich ganz kurz suchen, eine Sorcery, glaube ich. Und das ist eben auch genau das Problem an dieser Karte. Das kostet 3 und ein Blau. Nicht, dass ich jetzt im falschen Deck bin gerade, aber die müsste hier in der Liste irgendwo doch sein, oder? Ich finde sie
Nanogene
gerade nicht.
Warte.
Ich will jetzt nur nicht Quatsch erzählen, dass ich...
Ich glaube, sie ist im anderen.
Sie ist im anderen.
Oder?
Ah, ja, stimmt.
Ja.
Okay. Ups. Wir machen ja Deck für Deck. Jetzt wisst ihr schon, was ich nachher sage. Me, the Immortal, ist die Karte, die ich für dieses Deck rausgesucht hatte. 3/3, 2 und Temur-Farben als legendäre Kreatur, also 2 grün, rot und blau. Am Anfang von deinem Kampf in deinem Zug kriegt Me, the Immortal, entweder eine +1/+1 Marke oder eine First-Strike-Marke, eine Vigilance-Marke oder eine Menace-Marke. Und sie hat die Fähigkeit, die damals schon, oh Gott, ich habe vergessen, wie diese Golgari-Legende Skullbriar, danke, hieß, hatte. Nämlich, egal in welche Zone Me the Immortal wandert, außer in die Bibliothek oder auf die Hand, bei allen anderen Zonen bleiben immer alle Marken auf dieser Karte drauf. Ja, also ich find's total in Ordnung, dass es diese Karte gibt und es ist sicherlich auch ein Deck, das man bauen kann, das auch ganz lustig sein kann, auch in den Farben. Warum nicht? Aber es gibt ein Exil von mir, weil ich das irgendwie immer nicht so begeisternd finde, wenn Wizards ein Design, das auf irgendeiner Karte mal extrem unique war, nochmal bringt in einer Legende mit einer anderen Farbe und ist dann einfach nur so, hey, das ist jetzt eben Skullbriar, aber in Temur-Farben und gilt halt auch für diese Ability-Counters, also oder es macht sich selber diese Ability-Counters drauf. Okay, weiß ich nicht. Ist halt ein Voltron-Ding und der Joke war irgendwie einmal cool, fand ich als Commander und jetzt ist es so ein bisschen shrug-worthy, deswegen ein Spiel von Exil von mir.
Ich hab ein anderes Problem mit der Karte, weil spielerisch finde ich, wäre sie wahrscheinlich sogar interessant, weil Skullbriar ist extrem stark, eben weil er 2 Mana kostet. Ich finde, das ist ein bisschen die gefixte Version, weil er sehr spät kommt, er hat kein Haste von Grund auf, also du musst dir erstmal eine Haste-Marke geben, damit es das nächste Mal, wenn du es castet, wieder Haste hat. Und an sich finde ich die designtechnisch fein. Mein Problem ist jetzt halt etwas, wo ich zum Beispiel, was ich in den meisten Fällen jetzt kein Problem hatte. Ich weiß, das ist Macy Williams auf dem Artwork. Es ist Macy Williams auf dem Artwork. Viele Dinge bei Doctor Who helfen mir aus. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne das Doctor Design, aber ich kenne die Person dahinter nicht. Hier ist Arya Stark. Mit Macy Williams. Das ist auch mein Problem mit dem Hauptcommander, weil so der 13. Doktor ist halt Jodie Whittaker. Leider kenne ich die aus anderen IPs und das ruiniert es mir ein bisschen. Und bei der merke ich das am, glaube ich, am meisten von allen Karten. So, ich weiß einfach, wer das ist und irgendwie kann ich mein Hirn nicht davon trennen. Und deswegen gebe ich ihr einfach deswegen den Exil, weil es Macy Williams ist. Was sich ein bisschen fies anhört.
Aber ist doch.
Nein, kann ich. Ist doch, ich cool. Kann's nachvollziehen. Ich finde das. Ich habe auch das Problem. Ich finde die eigentlich spielerisch ganz interessant. Ich gebe dir trotzdem Exil, weil es mir zu viel Tracking-Aufwand, das dann immer so rumzuschieben. Dann macht man irgendwas, die blöden Marken kippen um oder fallen weg. Darauf habe ich nicht so wirklich Lust. Ich möchte das ja nicht in so einem, auf so einem Podest immer haben, damit ich es dann so hin und her stellen kann. Ja, deswegen Exil. Nur für das Tracking, was mir einfach. Vielleicht bin ich einfach doof, zu umständlich ist.
Es ist sehr seltsam.
Ich finde das Artwork aber eigentlich cool.
Wir sind erstaunlich einer Meinung in dieser Folge heute, auch wenn unsere Begründungen sich immer leicht unterscheiden, aber insgesamt irgendwie, ähneln sich unsere Verdicts doch sehr. Naja, ich glaube, wir haben noch mindestens eine Karte für das Deck.
Wir haben noch zwei von mir.
Genau, auf jeden wir haben
Fall,
noch zwei.
Ein Partnerpaar ist. Und jetzt ist das Problem. Es ist Jenny Flint 1 und Izzet für eine 2-2 Human Detective, Partner mit Madame Vastra, First Strike und Training. Und immer wenn du einen Clue oder Food opferst, dann legst du eine 1-1-Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Auf eine andere Kreatur, die du kontrollierst. Madame Vastra ist 4 Mana für eine 3-3, muss geblockt werden, wenn möglich. Und immer wenn eine Kreatur, der Schaden mit Madame Vastra zugefügt worden ist, diese Runde stirbt, dann machst du einen Clue und einen Food-Token. Also die buffen sich gegenseitig hoch, arbeiten mit Clues und Foods und helfen sich gegenseitig, weil die eine trainiert die andere, dann buffen sie sich gegenseitig. Cooles Design. Spielerisch würde ich ihr ein Spiel geben. Mein Problem ist, jetzt haben wir Doctor's Companion und Partner im gleichen Set. Und das ist so ein bisschen ein Problem, finde ich tatsächlich, dieses Partner with. Weil was kann mit was Partnern mir nicht ganz eingeht. Erst war meine Idee, Monocolored-Legenden, die halt ein Doktor-Partner waren, haben Doctor's Companion, aber haben auch nicht alle. Irgendwie ist es so ein quasi, ich muss immer erst lesen, was kann überhaupt mit was. Und ich habe ein Problem, Decks zu konzipieren, manchmal einfach bloß, weil ich muss erst mal schauen, Doctor's Companion, dann welche der Doktoren passt dazu. Und dann lese ich eine coole Karte und dann hat die kein Doctor's Companion. Und gleichzeitig, wenn es Karten sind, die Companion haben könnten, oder die sogar in der Story Partner wären, haben dann kein Partner, aber manche schon. Und mir ist es zu inkonsistent. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel das an der eigentlichen IP liegt oder am Design, aber ich weiß nicht, mich stört es irgendwie mehr, als ich gedacht habe, dass da auch noch Partner with zusätzlich zu Doctor's Companion ist.
Ich habe drei Sachen dazu. Spiel wegen Partner with. Partner with ist die beste Partnermechanik, finde ich, weil am fairsten und es gibt einfach coole Partner with Commander-Sachen. Zwei, weil ich die spielerisch cool finde. Und drei, es ist drittes Spiel für dieses Pärchen. Das ist halt so ein bisschen, was Doctor Who für mich auch ist. Das sind zwei Schwertkampfmeisterinnen in einem Raumschiff. Das ist extrem weird und es ist gleichzeitig extrem cool und deswegen finde ich die Karten auch gut.
Ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich ein Deck mit denen zu bauen, aber das Konzept dahinter stört
mich. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich habe tatsächlich auch, ich glaube, dass ein Deck mit denen ziemlich lustig sein könnte. Ich empfinde im Gegensatz zur letzten Folge diesmal gar keine Verwirrung, Freddy, was das angeht, oder gar keine Irritation. Mich stört es gar nicht, dass es das gibt. Und ich finde so ein Provoke Must Be Blocked Commander irgendwie auch mal originell und interessant. Gab es noch nicht so oft, generell ein bisschen eine unterrepräsentierte mechanische Richtung in Magic allgemein. Und deswegen Spiel. So, was haben wir noch?
Ja, ich habe noch in diesem Set noch eine Sache, den Decaying Time Loop. Ein Instant für 3 und rot und er sagt, wirf alle Karten deiner Hand ab, dann zieh genauso viele Karten und er hat Retrace. Das heißt, Retrace ist die Mechanik, wo man das aus dem Friedhof spielen kann, aber man muss ein Land dazu abwerfen als zusätzliche Kosten. Das heißt, ich gebe der Karte, also ich finde das gut, wenn man so Hand-Refiller hat. Das hat Rot oft, aber da steht meistens drauf, du wirfst die Karten ab und ziehst dann so viele plus 1. Und ich finde bei Decaying Time Loop das super cool gemacht, dass das halt mechanisch die Karte macht, was sie sagt nach ihrem Namen, weil es ist ein Time Loop, der immer schlechter wird. Und immer schlechter, weil du retracen musst. Also natürlich nur in der Leere des Alls. Man kann natürlich auch sonst Karten nachziehen, wenn man will. Aber ich finde die Idee dahinter super cool. Ich mag auch den Flavortext. We try, it doesn't work. We try again. We learn, we improve. We fail again, but better. Das ist einfach cool. Ich mag das gern. Wie gesagt, ich finde es schön, wenn Mechanik und Lore sich so verzahnen. Also Spiel.
Ja, also ich kann da eigentlich sagen, es ist eine solide Karte, die ein solides Spiel bekommt. Ich finde Retrace eigentlich eine ganz coole Fähigkeit, die auch irgendwie sehr wenig insgesamt auftaucht im Commander und sehr lange nicht mehr aufgetaucht ist. Generell in Magic ist mein Gefühl einfach von dem, wie oft ich sie gesehen habe. Mhm. Wie hieß das denn? Jump Dingsbums, diese andere Izzet mich.
Jumpstart,
ja. Hat das, finde ich, so ein bisschen auch irgendwie abgelöst, könnte man fast sagen. Ich finde es cool. Solides Spiel. Weiß nicht, ob ich sie spielen würde. Ich finde 4 Mana ein bisschen viel, aber ich habe jetzt nichts gegen die Karte.
Naja, wo ich sie halt am meisten sehe, ist halt in den Deck, wo Self-Discard und Self-Mill ein Teil vom Plan ist. Und wenn die halt als einer deiner Discards anfängt, fängst du ja quasi von den Null Investment an. Also das ist eine Karte, die, blöd gesagt, ich will sie abwerfen und retracen mehr, als dass ich sie von der Hand casten möchte. Als quasi so Bonus-Effekt im Late Game, was ja auch fein ist. Und das ist, glaube ich, mein Verdikt für die Karte, weil ich glaube, es gibt auch nicht viel, um die Karte nett zu mögen. Sie ist nicht oppressive, sie kann interessant werden, hat ihre Deckstrategien, ist so ein kleines, süßes Design, aber starke Meinung habe ich jetzt nicht zu ihr. Gebe ich halt einfach so ein solide Karte mit einem soliden Spiel.
Alright. So, im Hinblick auf die Timey wurde es ganz schön Wimey für uns jetzt, obwohl wir schnell sein wollten. Aber es ist auch das letzte Deck. Timey Wimey, es hat den 10. Doktor David Tennant als Commander dazu. Rose Tyler. Ist Rose Tyler Bad Wolf? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder ist der Doktor? Ich weiß es egal.
Ich habe versucht nachzuschauen.
Also als jemand, der sich mit Doktor Who überhaupt nicht auskennt, was sicherlich vielen Leuten da draußen so gehen wird, muss ich mal zwischendurch mal einwerfen, dass extrem viel Doctor Who-Referenzen von euch gemacht wurden in diesem Spiel, in dieser Folge, die ich nicht verstanden habe. Keine Ahnung, was The Bad Wolf ist. Aber ich würde sagen, wir erklären das auch gar nicht ausführlich.
Nee, ist dann auch nicht wichtig.
Ich wollte nur kurz eine Lanze brechen für Leute, die sich mit Doctor Who noch weniger auskennen als wir.
Das Ding ist ein Jeskai Suspend Deck. Der Commander kann immer, wenn du angreifst, darfst du Karten von deiner Bibliothek ins Exil schicken. Bis du eine Non-Land-Karte ins Exil schickst und dann darfst du 3 Time-Counters drauflegen, wenn das nicht Suspend hatte, dann kriegt es Suspend und er hat Timey-Wimey. Für 7 generisch kannst du 3-mal Time-Traveln. Das ist jetzt wieder so, das darf man nur als Sorcery. Time-Traveln wird nochmal woanders erklärt, das ist so ein klassisches The Ring-Temptio-Problem. Rose Tyler dazu ist weiß und kriegt für jeden Time-Counter auf ihr drauf +1/+1, hat selber 2/2 und Bad Wolf eben. Immer wenn sie angreift, darf man für jede suspendete Karte, die man hat und jede andere bleibende Karte, die man mit einem Time-Counter darauf kontrolliert, darf man einen Time-Counter auf sie drauflegen. Kurz gesagt, ja, also ja, das ist halt wieder so ein kompliziertes Jeskai-Ding, das wird viel machen und doch nichts machen, ist meine Einschätzung, aber dazu kommen wir in einer anderen Folge. Und das Ding ist, da drin ist aber in dem Deck, ist mein Lieblingsdoktor. Und zwar der 9. Gespielt von Christopher Eccleston. Dann heißt auch der 9. Doktor. 2-4 und kostet 1 blau-rot, hat Haste und sagt Into the TARDIS, immer wenn der 9. Doktor enttappt wird während deiner Enttappphase, dann kriegst du einen, also direkt nach der Enttappphase, einen zusätzlichen Upkeep. Das ist ein sehr, sehr cooler Effekt, finde ich. Es ist deswegen cool, weil es auf eine Kreatur ist, also man kann es auch wieder wegmachen. Es hat noch eine kleine Einschränkung, dass man ihn tatsächlich tappen muss. Er hat auch Haste, das heißt, man kann damit einfach in Gesichter reinböllern. Es steht Fantastic drauf, das sagt er die ganze Zeit, das ist mein Lieblingsdoktor, deswegen, ja, es gibt so viele Gründe, der ins Spiel zu geben, aber hauptsächlich, es ist der Doktor, mit dem ich angefangen habe, weil ich neu war damals, 2005 bei Doctor Who, und ich mag den einfach am liebsten.
Ich kann dem nur zustimmen, es ist endlich ein Commander für ein Upkeep-Deck und vielleicht erinnern sich noch manche von unseren Hörerinnen und Hörern, dass ich sicherlich auch im Podcast ganz am Anfang irgendwann mal einmal erwähnt habe, dass ich mal versucht habe, ein Upkeep-Deck zu bauen und das hat nicht geklappt. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge über Deck-Ideen, die wir mal hatten, die nicht funktioniert haben oder so. Und jetzt gibt es einen Commander dafür, der im Endeffekt deine Upkeeps verdoppelt, alle Upkeep-Triggers verdoppelt. Natürlich ist es gut mit Suspend, aber es ist natürlich noch viel, viel lustiger mit anderen Karten in diesen Farben, die einfach hilariöse, lustige Dinge in Upkeeps machen. Deswegen auf jeden Fall auch von mir ein Spiel. Eine Sache, die mir gerade auffällt, wenn ich mir den angucke, im Englischen sind ja, glaube ich, in den Kreaturentyp-Zeilen ist jedes Wort ein eigener Kreaturentyp von der Regel her, oder? Und bei diesen, also zum Beispiel Human Scout, dann ist es ein Human und ein Scout. Und ja, bei, stimmt, den, du meinst Time bei Lord, den Doktoren ne? steht ja Time Lord Doktor drin. Drei einzelne Worte. Und natürlich vermutlich wird es so gemeint sein, dass er ein Doktor als Kreaturentyp ist und als ein Time Lord als Kreaturentyp, aber von der Semantik, so wie es da steht, würde es eigentlich implizieren, dass er ein Time ist, ein Lord und ein Doktor.
Ja. Was auch ein bisschen stimmen würde, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ein Time Lord, weil der Master ist ja auch ein Time Lord.
Mich wundert es nur, eben, dass sie da sozusagen nicht Time Lord, Doktor geschrieben haben oder sowas.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es das erste Mal in Magic ist, dass irgendein Typ in zwei gesplittet worden ist tatsächlich.
Wenn euch das einfällt, was das noch sein könnte, weil es uns gerade nicht einfällt, dann gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail.
Aber ich finde ihn auch cool, weil was ihr jetzt nett erwähnt habt, ist, was ich eben an ihm sehr wertschätze, ist, der liegt nicht einfach und du bekommst einen extra Upkeep. Der muss enttappen. Musst angreifen. Du musst wenigstens eine Springleaf Drum, um ihn für Mana zu verwenden. Er muss enttappt werden während deiner Untap-Step, damit du diesen Upkeep-Trigger bekommst. Und das ist eben was, dieses extra Hoop ist was ich einfach sehr wertschätze. Und was ich auch lieber wünsche, und deswegen gebe ich den auch ein Spiel, weil ich hätte den viel lieber am Helm dieses Decks, weil das Thema ist ja eigentlich Suspend und Time Travel und Suspend ist so eine Scheißmechanik. Willkommen zum 10. Doktor. Mein härtestes Exil wahrscheinlich.
Ganz kurz, Freddy. Nur das noch dazu. Das hat mich auch gewundert, weil ich bin jetzt nicht der größte Whovian aller Zeiten, aber Rose Tyler ist auch zuallererst nämlich mit dem 9. Doktor unterwegs. Und dann natürlich, weil der David Tennant länger einfach in der Serie war, länger mit ihm unterwegs. Aber das ist seine Rose Tyler. Hört auf, der 9. Doktor hat sie verdient.
Was ist die nächste Karte, oder? Wir sind ja jetzt schon mit dem
9. Wollte sagen, der 10. Doktor.
Ist es dein
eigentliche Pick, oder was? Face Commander ist mein Pick, weil ich ihn so schrecklich finde. Das war nämlich die Karte, als die in der Spoiler-Season kam, wo ich mir gedacht habe, oh nein, bitte nicht, dieses Doctor Who-Zeug wird Müll. denn seine Fähigkeiten, also die erste ist Annoncy, er ist ein 5-Mana, 3-5 Timelord Doktor. Immer wenn du angreifst, exile die oberste Karte von der Bibliothek und bist du eine Nicht-Land-Karte ins Exil schickst, genau, und dann legst du 3-1-1 Marken. Genau. Und für 7 Mana darfst du auf allen, wo Zeitmarken drauflegen, entweder 3 Marken hinzufügen oder 3 Marken entfernen. Das ist, was Time Travel ist. Time Travel heißt einfach nur Marken hinzufügen, Marken entfernen. Von Suspend-Karten und so Zeug. Oder Vanishing-Karten.
Ist das ein neues Wording oder woher weiß ich, dass es das sein soll? Weil das ist wieder sowas. Ich war jetzt ein paar Monate nicht dabei.
Das steht auf der, aufs, Also Time Travel ist neu für Doctor Who.
Es ist
und das Wording steht auf seiner Karte dann auch nochmal erklärt drauf. Okay. Das wäre so eine Karte, wenn du sie dir anschaust bei Scryfall, wo die du direkt wieder weglegen würdest, weil sie ungefähr 16 Millionen Zeilen Text hat.
Ja. Also das Einzige, was halt Time Travel ist, jedes Mal, wenn du Time Travel legst, wird Marken drauf oder runter von suspendeten Karten oder so Vanishing-Dinge. Und ich finde, es ist ein absolut schreckliches Design, weil, gehen wir mal zurück, was ist das Magic-Äquivalent davon, ewig viel Würfel permanent die ganze Zeit hoch und runter zu drehen? Atraxa. 4 Mana, Atraxa, jeder einzelne Counter wird die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, oder geht hoch, 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 und ich mache das 3-mal und proliferate 3-mal. Und mir geht's in diesem Deck wahrscheinlich genauso, wo ich mir denke, man spielt extrem viel mit sich selbst rum, ohne was zu machen. Und ganz ehrlich, ich sehe auch nicht, das war meine erste Befürchtung. Und vielleicht wird's ja anders. Vielleicht ist das ja nur ein Sub-Theme. Und die sind voll mit diesem Deck reingegangen in dieses Thema von Vanishing und Counter und Suspenden, dass ich einfach also da sitze und denke, ich habe echt keine Lust, gegen so ein Deck zu spielen. Absolut nicht. Und hätte mir deswegen lieber gewünscht, dass der 9. Doktor an Helm wäre. Aber leider, glaube ich, ist das tatsächlich der Commander, den ich am wenigsten sehen möchte aus diesen ganzen 209 Legendären.
Ich mach's kurz. Ich habe nicht so ein Riesenproblem mit Suspend wie ihr. Und ich mag die Mechanik auch nicht furchtbar gerne. Ich würde ihm jetzt aber doch ein Spiel geben. Nicht, weil ich ihn so mega genial finde, aber was ich mag darin ist, dass du dieses erste quasi bekommst, nur wenn du angreifst. Also es ist ein Deck, das dich zum Angreifen bringen möchte oder eher als Karte, als Commander will das. Und dann suspendest du halt Sachen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das sozusagen dazu führt, dass du eben nicht nur so rumhockst und gar nichts machst, sondern du musst tatsächlich ein bisschen in die Red Zone gehen. Du musst dich auch öffnen, dass deine Sachen geblockt werden können, dass Interaktion passieren kann und so. Und ich meine, klar, natürlich kann man auch irgendwie so ein beknacktes Control-Deck drumherum bauen mit ein paar Fettis und irgendwelchen Instants, die ihn beschützen und unblockbar machen. Aber dann wird irgendwie Suspend weniger gut. Also das ist so die Redeeming-Quality, die er für mich hat, deswegen Spiel.
Ich gebe dem ein Exil. Ich glaube, also das stimmt, was du sagst, Fritz. Man muss theoretisch gesehen mit ihm angreifen. Das wäre wirklich das eine, was ihm zugutekommt.
Nicht mit ihm.
Ja, aber du musst halt was machen, bevor du was kriegst. Aber ich glaube, da gibt es Wege drumrum, wie immer. Und es wird dann, das hatten wir schon in unserer Jeskai-Folge, ich glaube, es wird so ein Jeskai-Deck, da bin ich dann bei Freddy, wo einfach der Jeskai-Spieler, in dem Fall mit dem 10. Doktor, sehr viel rumfiddelt. Und am Ende resolved irgendeine Sache und wirklich nur eine. Und dafür hat das Ganze 15, 20 Minuten gedauert. Darauf habe ich sehr wenig Lust. Und außerdem finde ich, obwohl er ein guter Schauspieler ist und das dicht an seiner Schauspielerei liegt, mag ich David Tennant als Doktor nicht, weil er das Golden Age of Britain beendet hat. Und deswegen ist er bei mir unten durch. Exil.
So.
Spielerisch und in der Lore.
Dann können wir jetzt endlich. Zu Nano-Gene-Conversion kommen, die ich vorhin schon erwähnen wollte. Eine Sorcery für 3 Mana und ein blaues Mana. Wähle eine Kreatur, die du kontrollierst. Jede andere Kreatur wird eine Kopie dieser Kreatur bis zum Ende des Zuges, außer dass sie nicht legendär ist. Ich bin sehr zwiegespalten bei dieser Karte, weil an sich finde ich das super geil. Ich mag diese alles von dir wird eine Kopie von einer Kreatur Trickery. Das ist sehr, sehr cool. Da kann man sehr, sehr lustige Sachen damit machen. Was ich an der Karte nicht mag, ist wieder Except It Isn't Legendary, wobei ich das da auch sogar noch die Augen zudrücken würde, weil das tatsächlich, wenn einfach was bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie davon wird, ist es dann nochmal irgendwie was anderes und dann bin ich da fein damit. Aber was ich schade finde, ist, dass es nur auf dich selber geht als Einschränkung. Auch damit kann ich aber noch leben, aber was ich richtig kacke finde, ist, dass eine Sorcery ist und kein Instant. Ich finde, diese Karte hätte problemlos auch ein Spontanzauber sein können, ohne dass es irgendwie absurd geworden wäre vom Power-Level her und es wären so viel lustigere Shenanigans drin gewesen. Deswegen, es ist eine Karte, die sicherlich ich auch in Decks einen Platz dafür finden könnte. Die ist ein bisschen nischiger für manche Decks, aber bisschen schade, dass es kein Instant ist und deswegen ein kleines, trauriges Exil von mir dafür.
Mirrorweave existiert halt einfach. Das Karte und das schon seit 10 Jahren.
Ja, genau, deswegen meine ich, und Mirrorweave ist jetzt sicherlich nicht overpowered, deswegen hätte das, glaube ich, schon ein Instant sein können.
Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Karte, weil auf der einen Seite Artwork, ist es für dieses Artwork super und allgemein, das ist ja so eine der legendären Folgen, die sogar ich gesehen habe. Mit den Nano-Jeans. Und ich mag grundsätzlich die Idee dahinter, auch dass man dann alles von sich ändert, aber in wie vielen Fällen ist es einfach ein Overrun? Und in wie vielen Fällen hätte ich einfach lieber einen Overrun, weil sie eben nicht die Utility hat, die oder die coolen Interaktionen, die eine Mirrorweave hat. Und deswegen gebe ich ihr wahrscheinlich auch ein Exil, aber mehr aus, ich werde sie einfach nicht spielen. Es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. Ich glaube, ich werde sie einfach nie in ein Deck packen.
Ich gebe dir auch ein Exil aus dem Grund, dass ich wirklich, also ich werde jetzt Fritz Kreuzzug fortführen. Ich habe wirklich langsam genug von diesem, ja, aber es ist nicht Legendary. mir reichen so,
also bist ich nicht ich so klug, Gavin Verhey.
Lass Gavin Verhey in Ruhe, Freddy. ich finde, die Karte wäre auch okay, vollkommen okay, oder also, wenn Freddy sie nicht mal spielen würde, wenn sie das hat, dass die nicht legendär sind, die Klone, wäre sie auch okay, wenn das nicht dabei stehen würde, weil dann mache ich halt meinen nicht-legendären Drachen auf alles drauf und mache jemanden damit kaputt. Ich fände das, es muss überhaupt nicht sein und ich ich muss ja auch nicht weiter drum rumreden. Ich finde das einfach blöd, dass es da drauf steht. Es müsste nicht sein. Es wäre auch so eine ordentliche Karte. Fritz würde sie wahrscheinlich nicht spielen, weil sie kein Instant ist. Und dann braucht man den Shit auch nicht drauf. Also, come on, Exil dafür. Obwohl das eine sehr coole, gruselige Folge ist. Die Empty Child.
Jeder spielt einfach Everybody Lives. Die ist die bessere Version. Und ihr habt Empty Child Rap.
So, haben wir noch eine Karte? Ich habe den Überblick verloren.
Nee, wir sind durch.
Wir sind durch. Ich hatte zwischendrin Sorgen, dass es eine gigantische Folge wird, als wir bei 50 Minuten waren und gerade bei der Hälfte der Decks waren. Aber jetzt ist es trotzdem, wir haben uns ein bisschen beeilt, ist es trotzdem die gigantische Folge geworden. Wir sind jetzt bei 1,30, ist ein typisches Spiel oder Exil. Ein Höllenritt durch die neuen Decks, aber es sind einfach so viele Karten, es sind so viele Sachen, die man zu diesen Decks sagen kann. Und es ist gut möglich, dass wir in der kommenden Woche uns nochmal mit diesen Decks beschäftigen. Bis dahin, bleibt uns treu, gebt uns Likes und Follows, wenn ihr wollt. Erzählt gerne in euren Playgroups ein bisschen von uns, aber sicherlich habt ihr das alles schon gemacht. Das Allerwichtigste ist, seid nett zueinander. Die Welt ist kalt und grausam genug ganz oft. Und Magic ist aber was Schönes, was uns allen Spaß gibt. Also wirklich seid nett zueinander. Seid erwachsen, seid sportlich, fallt nicht in irgendwelche Ärgerattacken am Tisch, wenn jemand eine Villainous Choice euch hinlegt und der Mann oder die Frau oder der Mitspieler neben euch sich in euren Augen falsch entscheidet, sondern seid großmütig, weil die Welt ist kalt genug. Das wollte ich einfach mal kurz so loswerden. Ich bin heute bei meiner Oma, wir nehmen hier ich nehme hier anderswo auf, nicht in meinem normalen Zimmer, die meisten werden den Hintergrund bemerkt haben. Einfach weil das Leben kurz ist und es wichtig ist, ab und zu bei seinen Liebsten zu sein. Also gebt euren Eltern mal wieder einen Anruf und sagt ihnen, dass ihr sie gern habt. Time is short. Dieser kleine Appell noch am Ende. Das ist richtig. Nach all dem schönen Spiel oder Exil Extravaganza, die wir hatten. Und ich würde sagen, damit ist doch nächste Woche noch viel mehr zu sagen zu diesen Decks.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Also macht's gut.
Und eine Frage hätte ich noch an euch. Keine großen Call-to-Actions bis auf jetzt diese eine hier am Ende. Möchtet ihr, dass ich nächste Woche ein selbstgebautes Deck von mir mit vorstelle und in den Ring werfe aus den Doctor Who-Karten? Oder wollt ihr nur einen Deck-Upgrade? Das wäre vielleicht ganz nützlich zu wissen die nächsten Tage, nachdem wir das hochgeladen haben, weil es könnte nämlich sein, dass ich tatsächlich ein Deck zum Präsentieren habe. Und das war's schon.
Ja, lasst es uns
Seid
wissen
gespannt.
In den Kommentaren, ob ihr zusätzlich zu den 200 Karten und 4 Decks, die wir haben, noch ein fünftes haben wollt.
Jawohl.
Bis nächste Woche.
Tschaußen.
Ciao, ciao.